Also ich freue mich wirklich sehr, dass die Gemeinde heute so voll ist. Das ist total toll. Und vor allem habe ich so ein bisschen in die Reihen geguckt. Oben erst, jetzt auch unten sind einige Leute da, die sehe ich nicht so häufig. Und das ist schön, das tut mir gut, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie zu Hause. Wir als ganze Gemeinde freuen uns, wenn ihr da seid. Ich mag diejenigen begrüßen, die zum ersten Mal bei uns in der Gemeinde sind. Falls wir Gäste da haben, alle unsere Gäste herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wisst ihr, wir treffen uns Woche für Woche am Samstagmorgen hier zum Gottesdienst. Und man kann sich mal die Frage stellen, warum machen das Menschen eigentlich? Warum seid ihr heute früh aufgestanden? Früh aufgestanden? Ne, bei dem Wetter möchte man vielleicht lieber ein bisschen länger im Bett bleiben. Weiß ich nicht, mir geht's so. Warum seid ihr aufgestanden? Und dann würden wir sowas sagen wie, ja, natürlich, weil wir einander begegnen wollen, weil uns die Gemeinschaft gut tut. Oder vielleicht, vielleicht würden wir sagen, weil uns Gottes Wort gut tut und wir das erleben wollen. Aber warum ist das denn so? Können wir nochmal weiterfragen. Warum ist das denn für euch so, ihr Lieben, dass ihr sagt, diese Gemeinschaft, die will ich haben? Oder warum ist Gottes Wort für euch so ein Anreiz, dass ihr sagt, okay, dafür stehe ich auf und gehe in den Gottesdienst? Ich habe mir was überlegt. Ich würde dieser Frage gerne auf den Grund gehen wollen, in dieser Predigt. Und Dietmar und ich, wir haben versucht, jedem von euch so einen kleinen Zettel in die Hand zu drücken. Kann sein, dass wir einen oder den anderen übersehen haben. Falls ihr keinen so einen kleinen weißen Zettel habt, findet ihr vielleicht irgendetwas anderes, worauf ihr schreiben könnt, sofern ihr einen Stift habt. Falls ihr keinen Stift habt, könnt ihr es auch im Kopf machen. Aber ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Ich denke, wir alle sind hier, weil das Evangelium, weil die gute Nachricht uns irgendwann mal in unserem Leben so verändert hat, so umgehauen hat, dass wir gesagt haben, wow, davon will ich noch mehr hören und deswegen komme ich hierher. Und ich würde euch darum bitten, versucht einmal, diese gute Nachricht in einen Satz zu formulieren. Was ist das Evangelium für euch? Und schreibt das mal auf. Es gibt diesen Text, ihr kennt den aus 1. Petrus 3, Vers 15, heißt es, ne? Seid immer bereit, alle Zeit bereit, Rede und Antwort zu stehen für die Leute, die euch nach eurem Glauben fragen. Wenn ich euch jetzt frage, so was ist denn das Evangelium? Ihr Lieben, falls ihr das irgendwo mal erlebt habt, was würdet ihr aufschreiben? Ich gebe euch mal eine Minute. Die Gemeinde angucke und ich sehe hier und dort Leute, die sind fleißig am Schreiben und dann sehe ich aber auch hier und dort ein paar ratlose Gesichter. Ist die Frage schwer? Was ist das Evangelium? Evangelium heißt eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Okay, gibt es ein, zwei Leute, die sich trauen würden zu sagen, was für sie das Evangelium ist, das voll ist würden? Bitte, sie sagt das, dein Wort ist meine Speise und ein Licht auf meinem Wege. Das ist für dich das Evangelium, kurz gefasst. Okay, cool, dankeschön. Traut euch, ein, zwei, drei Leute so, das wäre total schön, einfach zu hören, was ist das Evangelium für euch? Eine frohe Botschaft, die dich frei macht von allen Zwängen. Und was ist das für eine Botschaft? Eine frohe Botschaft, ja, okay. Ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort. So, ich habe jetzt noch einmal eine Hand da oben, eine Hand hier hinten und dann würde ich sagen, das ist eine Botschaft, die dein Leben verändert und dich glücklich macht. Und wir haben jetzt zweimal gehört, okay, das Evangelium ist eine Botschaft, die das und das macht, aber was ist diese Botschaft eigentlich? Was ist denn der Inhalt dieser Botschaft? Bitte. Ein kurzer Satz, Gott liebt mich, sagt sie. Ist für dich das Evangelium? Ihr habt bestimmt sehr, sehr gute Sätze und ihr dürft gerne noch an denen weiter feilen und überlegen. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, uns einfach mal kurz vor Augen zu führen, was heißt für mich eigentlich Evangelium? Und wenn ihr euch euren Satz jetzt einmal anguckt, habe ich eine zweite Frage. Ist das Evangelium eine Information? Ist das Evangelium eine Information, die man hört und dann weiß man sie? Es gibt einen schönen Bibeltext, Ich lese ihn euch gleich vor. Aber die Frage, ist das Evangelium eine Information? Jesus hält eine Predigt und wahrscheinlich die größte Predigt, die es jemals gab, die Bergpredigt. Und ich lade euch gerne ein, dass ihr eure Bibeln rausholt und mitlest das, was ich euch gemeinsam mit euch lesen möchte. Matthäus Kapitel 6. Er hält die größte Predigt aller Zeiten und den ganzen Tag über hören die Leute ihm zu und was er sagt, das verändert ihr Leben. Das verändert ihr Leben wirklich. Und zum ersten Mal, ihr Lieben, stellt euch mal vor, ihr hättet das noch nie gehört, was hier steht. Zum ersten Mal haben die Leute das Gefühl, auf einmal macht alles Sinn. Das, was sie immer von den Schriftgelehrten gehört hatten und von den Pharisäern, wie und was es mit dem Gesetz auf sich hat, auf einmal macht alles Sinn. Und Jesus fängt an zu erzählen und er erzählt, Entschuldigung, man könnte eigentlich schon Kapitel 5 anfangen, in Kapitel 5 fängt es an, Entschuldigung, und fängt auf einmal an und erzählt, Leute, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn dieses Salz nicht mehr salzt, wofür ist es denn gut? Salz, das nicht mehr salzt, kann man wegschmeißen. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und dann fängt er an, das Gesetz auszulegen und er sagt, Leute, mit dem Töten, ihr habt gehört, dass geschrieben ist, man soll nicht töten. Ja, klar. Und ich schätze hier bei uns, warum hat noch keiner jemals getötet? Aber dann sagt Jesus, ich sage euch, ihr seid schon schuldig, wenn ihr mit dem Bruder zürnt. Und wenn ihr zu ihm sagt, du Nichtsnutz oder du Narr. Und auf einmal verstehen die Leute das, was es bedeutet. Und auf einmal verstehen sie vielleicht, okay, damit bin ich gemeint. Und dann erzählt er ihnen etwas über das Ehebrechen. Und er sagt, Leute, Ehebrechen tut ihr eigentlich schon, wenn ihr eine Frau anguckt oder einen Mann und dieses und jenes dabei empfindet. Und die Leute verstehen auf einmal, der redet von mir. Vom Vergelten redet er, von der Feindesliebe, vom Almosen geben, vom Beten. Was es bedeutet, zum Vater im Himmel zu beten, wie wir beten können. Und es macht auf einmal Sinn. Und ihr Lieben, jetzt stellt euch vor, ihr habt das alles gehört. Und es geht noch weiter, es geht ums Richten, ums Sorgen. Ihr habt das alles gehört, ihr werdet so ein Mensch, der diese Predigt gehört hat. Und am Abend geht ihr nach Hause und denkt euch innerlich, gut zu wissen. Cool, gut zu wissen. Ist doch ein bisschen merkwürdig. Kennt ihr diesen Vers in Johannes 13, Vers 17, da sagt Jesus, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es wisst. Nee, so geht der Text nicht, ne? Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Also stellt euch mal vor, ich würde zu Hause sitzen und ich hätte ein tolles Buch, ich habe ein tolles Buch über gesunde Lebensweise. Und dann lese ich da drin, man sollte vegetarisch und ich habe keine Ahnung, achten darauf, wie viel Kalorien und Omega 3 und ungesättigte Fettsäuren, ich habe keine Ahnung. Und dann lese ich das alles und esse meine Chips dabei und denke mir, wow, das ist eine gute Information, die hier steht. Das ist toll. Und trinke meine Cola und dann denke ich mir, oh, dieser Satz hier, der ist wirklich wichtig. Ich glaube, den unterstreiche ich mir. Versteht ihr? Ist merkwürdig. Oder vielleicht möchte ich dann sogar sagen, oh, dieser Satz, der ist so toll, den werde ich mir vielleicht sogar merken. Und dann kann ich jemand anderen erzählen. Ist doch komisch, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Und Jesus hört diese Predigt auf, indem er Folgendes sagt. Und jetzt lest gerne mit. Matthäus Kapitel 7, Abvers 24. Darum, wer diese meine Rede hört, wer diese Predigt hört und der tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und sie stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich die Leute im Volk entsetzten über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich habe vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her, aber eine Begegnung gehabt mit einem Mann, mit dem ich gesprochen habe, über den Glauben. Und was er erzählt hat, das hat mich sehr traurig gemacht. Er hat gesagt, er schätzt, das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht an Gott glauben wollten oder würden. Das eigentliche Problem, was er wahrnimmt, dass viele Leute nicht an die Kirche glauben können. Dass viele Leute vielleicht sagen, ich kann Gott vielleicht glauben, aber ich kann den Christen nicht glauben. Und scheint es also Leute zu geben, die das hören und sagen, ja, finde ich toll, vielleicht das auch weiter erzählen, aber Jesus sagt, der ist klug, der es tut. Ich mag euch fragen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Männern? Wir haben hier ja eigentlich zwei Gleichnisse, wenn man so will, oder zwei Gleichnisse in einem. Ist so ein bisschen ähnlich wie das mit dem verlorenen Sohn. Da haben wir das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, aber wir haben auch die Geschichte von dem Bruder, der zu Hause ist. Und das geht eigentlich um zwei Männer. Und hier in dieser Geschichte geht es auch um zwei Männer. Und wenn man sich diesen Text anguckt, dann findet man raus, oder sieht man auf den ersten Blick, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Unterschiede. Also was ist der Unterschied in diesem Text? Der Unterschied ist kein Unterschied bei den Männern. Weil beide waren fleißig. Beide hatten große Ziele und wollten ein Haus bauen. Die wollten was bauen. Der Unterschied ist auch nicht bei den Umständen. Ja, die Umstände. Geregnet hat es bei beiden. Die Stürme, die kamen bei beiden. Übrigens, nirgendwo in der Bibel steht, dass wenn man irgendwie Christ wäre oder daran glauben würde, es tun würde, dass es dann keine Stürme geben würde. Also der Unterschied war das Fundament, auf dem sie gebaut haben. Einer baute auf Fels und der andere baute auf Sand. Wisst ihr was, ich verstehe jetzt nicht so wahnsinnig viel von Architektur. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde ein Haus bauen, vielleicht mache ich das irgendwann mal, dann wäre doch für mich glasklar, ohne dass ich Architektur studiert hätte, ich würde mein Haus nicht irgendwo auf Sand bauen, wo dann der erste Rutsch kommt und dann bricht das ganze Fundament zusammen. Wenn Jesus das sagt, dann werden sich die Leute gedacht haben, natürlich nicht, sowas ist total dumm. Keiner würde das machen. Wer käme dann auf die Idee, ein Haus auf Sand zu bauen? Und so sagt Jesus, so ist das, wenn man das nur hört, aber nicht tut. Ist dumm. Also ist das Wort Gottes Information nur, was ich mir irgendwie mal durchlese und vielleicht unterstreiche ich mir mal was in der Bibel und vielleicht kann ich Amen sagen hinterher und dann gehe ich nach Hause und dann hat sich nichts verändert. Ich mag euch einen Satz sagen. Ich glaube, das Evangelium, diesen Satz, den ihr aufgeschrieben habt, das ist nicht Information, weil Information, das höre ich und vielleicht löst es irgendwas in mir aus. Das Wort Gottes ist nicht Information, das Wort Gottes ist Transformation. Das Wort Gottes ist nicht Information, es ist Transformation. Es ist etwas, das in mir alles ändern möchte. Etwas, wo sich alles ändern soll in meinem Leben, sobald ich es höre. Ihr habt diesen Satz vor euch. Schaut euch euren Satz an. Und wenn ihr euch diesen Satz anschaut, den ihr aufgeschrieben habt, möchte ich euch jetzt diese Frage stellen. Dieser Satz, was verändert der in eurem Leben? Konkret. Das, was ihr aufgeschrieben habt. Ist das ein Satz, der in eurem Leben wirklich konkret irgendetwas verändert? Und wenn ja, was? Weil das Wort Gottes hat den Anspruch, dasjenige zu sein, das, wenn ich es höre, in meinem Leben alles auf den Kopf stellt. Alle Bereiche in meinem Leben. Vielleicht unsere Ehen. Der Satz, den ich aufgeschrieben habe, hat der eine Konsequenz für die Art, wie wir unsere Ehen leben? Schaut euch diesen Satz an, den ihr aufgeschrieben habt. Hat das eine Konsequenz für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen? Hat das eine Konsequenz für die Art und Weise, wie wir mit unseren Arbeitskollegen umgehen? Wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir uns entscheiden? Wenn nicht, dann schreibt diesen Satz vielleicht nochmal anders auf. Denn das Wort Gottes will nicht nur Information sein, sondern Transformation. Will was verändern in unserem Leben. Hat das eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen? Und ich habe eine These. Und es tut mir... Ja, ich habe eine These. Ich glaube, Jesus Christus will keine Gläubigen. Was? Ich glaube, Jesus will keine Gläubigen. Ich glaube, Jesus will Nachfolger. Versteht ihr den Unterschied? Jesus will keine Gläubigen, Jesus will Nachfolger. Nicht Menschen, die sagen, okay, das finde ich gut, das war mal nett zu hören und dann gehe ich wieder. So wie ein Nikodemus. Jesus will Nachfolger, wo das, was sie gehört haben, alles verändert. Wo das alles verändert. Also müsste es eigentlich so sein, wann immer ich in der Bibel lese, ich müsste mir diese Frage stellen, okay, diesen Satz, Jesus, was kann der in meinem Leben verändern? Was willst du damit bei mir auslösen? Wo willst du was bei mir verwandeln? Wo willst du mich da wachsen lassen? Wo willst du mich da herausfordern? Du willst doch an mir arbeiten. Es tut mir einfach weh, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich kann den Christen nicht glauben, weil das, was sie sagen und das, was sie tun, zwei verschiedene Sachen sind. Das tut mir einfach weh. Also mag ich euch heute diese Frage stellen? Ihr merkt, die Predigtidee ist eine ganz einfache. Uns einfach mal damit zu konfrontieren, wie ist das mit Hören und Tun? Ich mag euch diese Frage stellen, wenn Jesus dieses Gleichnis benutzt und sagt, klug ist derjenige, der es tut, weil der hat auf Stein gebaut. Der hat auf dem richtigen Fundament gebaut. Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für dich, wenn Jesus das Fundament in deinem Leben ist? Was ändert sich dann, wenn Jesus das Fundament in deinem Leben ist? Ändert das was? Ändert das was? Was bedeutet es, wenn Jesus das Fundament ist in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umgang mit uns selbst, mit der Art und Weise, wie wir über uns und andere denken, wie wir Dinge bewerten? Was ändert sich, wenn Jesus das Fundament ist? Und ich habe mir so ein paar Dinge überlegt, was das sein könnte. Wisst ihr übrigens, warum das so ist, dass Jesus sagt, selig ist der, der es auch tut? Selig seid ihr, wenn ihr es tut? Was macht denn das für einen Unterschied, ob ich es nur höre oder ob ich es tue? Und es zeigt zum einen, dass es mir wirklich wichtig ist. Es hilft mir, es zu lernen und zu begreifen. Ihr erinnert euch daran, dass wir irgendwann mal über diese Lernpyramide gesprochen hatten. Ne? Es ändert sich was. Und ich habe mir so überlegt, was könnte sich denn verändern? Was könnte es denn sein, was sich bei uns in der Gemeinde vielleicht verändert, wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die will es tun? Kolosser 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Die Bibel fordert uns heraus, festzustehen in dem unserem Glauben. Also könnte es für mich bedeuten, zu sagen, okay, ich will es auch tun, würde für mich so etwas bedeuten wie, ich höre nicht auf zu lernen. Ich höre nicht auf zu lernen. Ich lese weiter, ich studiere weiter. Ich freue mich, dass die ganzen Leute vom Hauskreis da sind. Wir wissen, ein Hauskreis mit jungen Erwachsenen. Wir haben uns jetzt letzten Mittwoch getroffen und ich habe erzählt, dass ich eine Predigt gehört habe von einem Prediger, der davon erzählt hat, wie er früher Bibel gelesen hat. Und es gibt ja so, ich weiß nicht, wie ihr Bibel lest, wenn ihr Bibel lest. Es gibt so Bibellesepläne. Ne? Jeden Tag dieses und jenes Kapitel lesen und dann hat man innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren oder in einer bestimmten Zeit hat man dann die ganze Bibel durchgelesen. Und dann hat er erzählt, er hatte so einen Bibelleseplan, womit man irgendwie in, ich weiß nicht, 6 Wochen oder keine Ahnung was, die ganze Bibel durchlesen könnte. Und er ist da durchgepirscht und hat nur gelesen und gelesen und gelesen, aber es hat sich nichts verändert. Und dann sagt er, wenn er Bibel liest, dann liest er vielleicht manchmal ein Vers oder 2 oder 5, bis so ein Vers kommt, wo er das Gefühl hat, hier spricht Gott zu mir, hier will er irgendwas verändern. Und dann geht es ja nicht darum, die Art und Weise, wie schnell ich mich durch die Bibel bewege oder durch Gottes Wort bewege, sondern die Art und Weise, wie sich Gottes Wort in mir bewegt. Also mag ich uns herausfordern und einladen, ihr Lieben, lasst uns Bibel lesen und uns bei den Sätzen, die wir lesen, fragen, okay, wo kann sich hier was verändern bei mir? Da gibt es den Vers 1. Korinther 16, Vers 14. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Das ist so ein Vers, da würde ich sofort aufhören müssen zu lesen. Weil über so einen Vers kann man wahrscheinlich Stunden und Tage, Monate lang nachdenken. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Leute, lasst uns nicht Leute sein, die nach dieser Predigt aufstehen und sagen, Amen, war schön, jetzt gehe ich nach Hause. Bei allem, was wir tun, lasst uns von der Liebe geleitet sein. Was bedeutet es, wenn ich jetzt nach dieser Predigt aufstehe und nur diese 10 Minuten, die ich vielleicht noch in diesem Gemeindehaus bin, denk mal nur an diese 10 Minuten. Wie würde es aussehen, wenn wir bewusst versuchen, diese 10 Minuten, nur diese 10 Minuten gleich, von Liebe geprägt zu sein? Denk mal kurz drüber nach. Das Evangelium möchte etwas in uns verändern. Wer hat das gesagt? Das Evangelium ist, Gott liebt mich. Okay? Das soll was in mir verändern. Seine Liebe soll was in mir verändern. Wie sieht das aus, wenn wir nur 10 Minuten lang, gleich nach dem Gottesdienst, versuchen irgendwie so das bewusst umzusetzen, zu tun? Vielleicht mal links und rechts nachfragen, wie geht's dir heute wirklich? Und Zeit nehmen, füreinander mal zuzuhören. Und dann sitzen wir vielleicht nicht nur 10 Minuten hier. Zuhören. Ein gutes Wort sagen. Loben. Danke sagen die Leute, die hier was machen. Wir haben hier die Techniker, die oben sitzen. Dietmar, der die Moderation gemacht hat. Musiker Thomas. Danke. Wertschätzen. Tut es. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Gemeinde sein darf, wo ich das Gefühl habe, dass Leute es tun. Und versteht mich nicht falsch, aber mich hat das so herausgefordert. Aber wir sind in einer Gemeinde, wo ich das Gefühl habe, dass es sehr, sehr viele Geschwister gibt, wo ich das erlebe und das tut mir auch so gut. Die Art und Weise, wie ihr das Evangelium lebt, das ist so schön zu sehen. Oder es gibt diesen Vers, Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Studenten hier in der Gemeinde, der sich freuen würde, wenn man ihn zum Mittagessen einlädt heute. Denk mal drüber nach. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die sagt, wir wollen auf festem Grund gebaut sein. Weil das, was wir hören, was das Evangelium ist, weswegen wir jeden Sabbat hierher kommen, das ändert was in uns. Und dann steht hier geschrieben, als Jesus das alles gesagt hat, da begab es sich, dass das Volk sich entsetzte über seine Lehre. Denn er predigte das mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Eine Frage, was bedeutet es, dass Jesus mit Vollmacht gesprochen hat? Wir kennen dieses Wort, ne? Petrus hat mit Vollmacht gepredigt. Jesus hat mit Vollmacht gepredigt. Was heißt denn das, dass er mit Vollmacht gepredigt hat? Wird ja nicht erklärt. Was ist denn diese Vollmacht? Dieses Wort benutzen wir heute gar nicht mehr. Was heißt das, dass jemand mit Vollmacht predigt? Und warum entsetzen sich die Leute? Die Leute haben sich entsetzt, weil sie gemerkt haben, nach dieser ganzen Bergpredigt, der redet hier von mir. Solange da nur steht, du sollst nicht töten, kann ich mich entspannt zurücklegen und sagen, habe ich noch nie gemacht. Aber wenn er sagt, du tötest manchmal in Gedanken, wenn du an einer roten Ampel stehst oder merkst, einer bremst dich irgendwie aus oder fährt, beschneidet dich oder keine Ahnung was, du fängst an zu fluchen über den, ist das vielleicht schon töten. Die Leute haben gemerkt, okay, das hat was mit mir zu tun. Und dann waren sie entsetzt. Und gleichzeitig haben sie gesehen, Jesus hat mit Vollmacht gepredigt. Weil Jesus jemand ist, bei dem Worten und Taten zusammengehen. Und das inspiriert mich. Und ihr wisst, nachdem er das gesagt hat, nachdem diese Predigt zu Ende ist, ihr könnt ja mal kurz weiterlesen, Kapitel 8, Vers 1. Als er dann vom Berge herabging, dann folgte ihm eine große Menge, die ganzen Leute laufen hinterher, und dann kommt ein Aussätziger heran, und er fiel vor ihm nieder und er sprach, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Die Leute sehen, was Jesus sagt, das sagt er nicht einfach nur, sondern das tut er. Das ist Vollmacht. Das ist Vollmacht. Das tut er. Und Jesus sagt nicht einfach nur in der Bibel irgendwo, steht nicht einfach nur irgendwelche Texte, wo drin stehen würde, ja, Gott liebt dich. Denn er tut das. Jesus liebt dich nicht einfach nur, er liebt dich so, dass er für dich gestorben ist, dass es Konsequenzen hatte, dass er etwas getan hat. Das soll inspirierend sein für uns. Jeder von uns, glaube ich, muss sein Haus des Lebens auf irgendetwas bauen. Entscheiden müssen wir uns sowieso. Handeln tun wir sowieso. Reden tun wir sowieso. Irgendwie mit unseren Ehefrauen, Ehemännern, mit unseren Kindern umgehen tun wir so oder so. Lasst uns auf festen Grund bauen. Amen.